Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In der aktuellen Folge spreche ich mit Franziska Büschelberger, technische Assistentin, alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen und Initiatorin von Unpaid Care Work. Franziska hat sich damals bewusst gegen Hartz IV entschieden, trotz finanzieller Unsicherheit. Heute sprechen wir über unsichtbare Care-Arbeit, strukturelle Ungerechtigkeit und die Frage, warum Vereinbarkeit kein Luxus sein darf, sondern ein gesellschaftlicher Standard werden muss. Ein Gespräch über Mut, Systemlücken und die Kraft, trotzdem weiterzumachen. Viel Spaß dabei. Hallo, 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 liebe Franziska. Heute bist du meine Gästin. Ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Wir werden über Vereinbarkeit sprechen, wir werden über Gleichstellung sprechen, wir werden über den Gender Care Gap und Pay Gap sprechen. Ich glaube, wir werden über unterschiedliche Themen sprechen, die damit zusammenhängen. Aber bevor wir das tun, würde ich mich natürlich freuen, wenn du dich einmal vorstellst, wenn du einmal mit uns teilen magst. Was macht dich eigentlich als Mensch aus?
Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Isabel. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein. Ja, ich bin Franziska Büschelberger. Ich komme aus der Forschung und aus der Datenanalyse. Ich habe zwei Kinder. Mein Erstgeborener ist bereits aus dem Haus und studiert. Und mein Zweitgeborener macht nächstes Jahr sein Abitur und wird vermutlich, so gehe ich davon aus, auch eigene Wege gehen. Und ja, jetzt, wo meine Kinder groß sind, beginnt auch für mich ein neuer Lebensabschnitt. Und ich kann endlich selbstbestimmt und für mich selbst sinnstiftend wirken und habe mir mit meinen BIST-Analysen eine Selbstständigkeit aufgebaut, wo ich beispielsweise unterstütze, wie gelingt gute Zusammenarbeit, gerade wenn Menschen unterschiedliche Rollen und Lebensrealitäten haben, wie entsteht Verbundenheit im Team, im Unternehmen, wie können wir Fluktuation, Konflikte, Krankenstand, familiäre Belastungen, wie können wir die senken?
Ja.
Wie geht wertschätzende Kommunikation, ohne sich zu verbiegen? Aber wie gelingt erfolgreiche Berufsrückkehr und sowas? Ne? Also was mich antreibt, ist das Thema Sichtbarkeit, ehrliche Sichtbarkeit, sichtbar zu machen, was verborgen ist, was unsichtbar ist, ja. Menschen, Werte, Bedarfe und vor allen Dingen Leistungen. Und wir alle haben Bedarfe, aber die wenigsten trauen sich das zu äußern, weil Bedarfe oft mit Schwäche verbunden werden, mit etwas, was wir haben wollen und dabei unbequem sind. Und dabei optimieren wir ja vor allen Dingen auch unsere eigene Leistung, wenn unsere Bedarfe erfüllt sind. Und aus meinem ganz eigenen Bedarf habe ich Unpaid Care Work gegründet. Mein Bedarf, meine alleinerziehende Elternschaft quasi auf beruflicher Ebene sichtbar zu machen. Ja, und da habe ich letztes Jahr einfach das gemacht, was ich gebraucht habe und ein fiktives Unternehmen bei LinkedIn eingetragen und ins Leben gerufen und bin unfassbar geplättet über diese starke Resonanz und gezeigt, ja wow, ich bin gar nicht alleine mit diesem Bedarf, sondern den haben so viele. Ja, und seitdem hat sich ein Team aus wundervollen Menschen und Unternehmen zusammengefunden, indem wir dieses Unpaid Care Work ausschließlich ehrenamtlich und pro bono führen und uns zur Aufgabe gemacht haben, Care-arbeitende Menschen in ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken und somit für eine Systemveränderung zu sorgen aus der Mitte der Gesellschaft.
Das ist großartig. Das ist großartig und trifft natürlich so hart den Nagel auf den Kopf, ne? Also ich glaube, es gibt kaum ein brennenderes Thema als Care-Arbeit, als Vereinbarkeit, als immer noch fehlende Gleichstellung. Ich finde, diese Themen, die sind ja sehr stark miteinander verwoben und gerade auch aus der Brille einer alleinerziehenden Mutter von zwei Kindern stelle ich mir das unglaublich herausfordernd vor, eben auch noch eine Erwerbstätigkeit oder eine Erwerbsarbeit nachzukommen, alles irgendwie parallel zu managen, dann auch, ne, natürlich die Erziehung nicht zu vergessen, auf Augenhöhe mit den Kindern zu bleiben, immer schön in der Co-Regulation zu leben. Also ich meine, wir kennen das alle. Und es ist wahnsinnig herausfordernd. Ich bin nicht alleinerziehend, ich habe nur ein Kind und ich finde es wahnsinnig herausfordernd. Und ich finde es aber ganz spannend. Du hast jetzt gerade am Ende was gesagt, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Weil du hast gesagt, es geht um die Selbstwirksamkeit der Eltern, ne? Also der Mütter oder Väter und das aus der Mitte der Gesellschaft herauszumachen. Also quasi weiterzuentwickeln und zu stärken. Und ich habe mich aber tatsächlich gerade gefragt, ist das überhaupt
möglich, weil was ich auch sehe, ist, dass es ein riesen politisches, systemisches, strukturelles Problem und Thema sein muss, was auch da angegangen werden muss, zusätzlich natürlich, ne? Weil wenn ich auf meine eigene kleine Familie schaue, da bin ich manchmal ehrlich gesagt mit meinem Latein komplett am Ende, weil es ja nicht nur daran liegt, was ich für mich entscheide, was mein Mann für sich entscheidet und was wir für unser Kind entscheiden, sondern auch was unsere, also in meinem Fall jetzt nicht mehr, mein Mann ist angestellt, was da zum Beispiel noch das Unternehmen sagt und so weiter und so fort. Und ich meine, du hängst halt in unterschiedlichen Strukturen drin, die du teilweise nicht wirklich kontrollieren kannst.
Absolut.
Was würdest du dazu sagen? Also
ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen, ja. Wir brauchen eine Möglichkeit, den Menschen Selbstwirksamkeit zu ermöglichen. Viele sind da ja auch ideenlos. Was kann ich denn noch tun, um selbstwirksam zu werden? Da einfach Ideen zu entwickeln und an die Hand zu geben, so wie es jetzt auch an Paid Care Work ist. Ich sage immer, es ist ein Werkzeug, greift zu, es ist geschenkt, tragt es einfach als Unternehmen in euren Lebenslauf ein und macht auf beruflicher Ebene sichtbar, was ihr an Leistungen im Privaten vollbringt. Das ist ein Werkzeug und wir haben etliche Ideen, auch weitere Werkzeuge, die wir den Menschen an die Hand geben können, um einfach für Veränderungen im Kleinen zu sorgen. Weil ich glaube, wenn wir alle bei uns anfangen, Dinge zu verändern und dann in der Masse, können wir eine ganz große Sichtbarkeit erreichen und die ist
100%.
Ja. Wir können, seien wir mal ehrlich, was nicht sichtbar ist, gibt es einfach nicht. Und deswegen ist diese Sichtbarkeit so unglaublich relevant. Gleichzeitig braucht es natürlich auch Lobbyarbeit, um Strukturen auch von oben nach unten quasi sichtbar zu machen oder zu erneuern. Das, ich glaube, es braucht beides. Aber ich glaube, die Selbstwirksamkeit wird unterschätzt. Ich glaube, wir haben eine große Kraft in unserer Selbstwirksamkeit. Und zwar in der Verbindung aus allen. Deswegen bin ich auch immer so dafür, dass wir uns verbinden, Netzwerke verbinden, Organisationen verbinden, weg von diesem Konkurrenzdenken, sondern wir kämpfen alle für das Gleiche und dass wir sagen, okay, wir schaffen es nicht alleine, lasst es uns zusammen machen.
Ja, ich finde das total richtig, was du sagst und ich bin 100% bei dir. Ich glaube auch, dass wir ganz viel Inspiration, Motivation liefern dürfen, die deutlich macht, dass jeder Einzelne von uns ja Teil des Systems ist und deswegen auch Teil der Bewegung sein kann. Aber nur, wenn wir eben auch kommunizieren und Dinge transparent machen. Wenn wir in unserem kleinen stillen Kämmerlein sitzen und nicht darüber reden, was wir alles für Ausfälle haben, was wir alles für Herausforderungen haben, was wir für Painpoints haben, dann weiß es niemand. Und was man auch nicht vergessen darf, das ist jetzt ein bisschen kritisch, ich sag's trotzdem einfach mal, weil das meine Beobachtung einfach hergibt. Wenn ich in die Politik schaue oder auch in die Vorstandsposition, sind es meiner Meinung nach sehr, sehr häufig auch, und ich sage jetzt bewusst nicht überwiegend, aber auch Menschen, die aus schon sehr privilegierten Verhältnissen kommen. Und wenn ich an die jüngsten Äußerungen von einem Lindner denke, wie der sich über Elternschaft, Vereinbarkeit etc. geäußert hat, dann denke ich immer so, wow, du hast wirklich gar keine Ahnung. Also du hast diesen Gap nie erleben müssen, weil du immer Geld entweder hattest oder jemanden, der sich um Kinder gekümmert hat oder wo du es mitbekommen hast. Ich meine, jetzt ist er selber Vater, früher war es nicht und so weiter. Also mir geht es jetzt nicht bewusst darum, irgendwie bestimmte Politiker an den Pranger zu stellen, aber mir geht es schon darum, deutlich zu sagen, wenn ich sehr privilegiert groß geworden bin und immer alle Ressourcen und Möglichkeiten hatte, dann fällt es mir vielleicht schwer, die Perspektive der Mitte der Gesellschaft zu sehen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Mitte der Gesellschaft nach außen kehren. Stimme ich dir total zu.
Absolut. Es geht ja auch um die Blickwinkel. Es ist ja ganz normal, dass wir unterschiedliche Blickwinkel haben. Und aus einer privilegierten Brille hat man einfach ein ganz andere Lebenssituation und Lebensrealität als eben jemand, der alleinerziehend ist oder alte Menschen, Eltern pflegt oder so. Ja, also wir haben einfach unterschiedliche Blickwinkel und da dürfen wir uns alle anderen Blickwinkeln öffnen und mehr Bewusstsein einkehren lassen.
Ja. Franziska, wenn du auf deinen Alltag blickst, zwischen Hochschule, Labor, Selbstständigkeit und auch der alleinerziehenden Elternschaft, gibt es da einen kleinen Moment, der für dich in letzter Zeit besonders bedeutsam oder überraschend schön war?
Ja, absolut. Was ich ja gerade erlebe, sind große Kinder. Und das ist krass und wundervoll zugleich. Ja, meine Jungs sind jetzt 17 und 19.
Oh, wow.
Übernehmen immer mehr Verantwortung für sich selbst. Und das ist Also es ist einerseits das krasseste Loslassen, was ich jemals erfahren habe, weil wenn du loslassen kennen wir ja von Beginn an, ja, seitdem das Kind ein Säugling ist, seitdem lernen wir loszulassen, aber es ist halt immer jemand anderes verantwortlich für deine Kinder. Wenn die jetzt größer sind, ja, der Ältere lebt jetzt in Berlin und studiert, und mein Jüngerer, wie gesagt, macht jetzt Abi und der befindet sich gerade das erste Mal in seinem Leben auf seinem ersten eigenen Urlaub mit einem Kumpel in Bayern.
Oh, wie cool.
Und das ist halt, was ich so, dass die Verantwortung jetzt für sich übernehmen. Also meine Fürsorge ist gar nicht mehr so gefragt und das ist im ersten Moment irritierend und im zweiten Moment unfassbar schön, wenn die Kinder einfach loslaufen. Und ja, das ist überraschend und ich finde extrem bedeutsam, weil viele Mütter gerade haben, glaube ich, auch Angst davor, vor diesem Moment. Also das wird
ja sehr
gesagt, wie fühlst du dich jetzt? Bist du jetzt ängstlich? Bist du traurig? Fühlst du dich jetzt einsam? Wo ich so denke, ja, natürlich ist das mit einer gewissen Ängstlichkeit auch verbunden. Mhm. Aber es überwiegt dieses Geflashtsein, dass das jetzt ein Selbstläufer ist. Die ganze Arbeit, die wir ja vorher 2 Jahrzehnte gefühlt hatten, jetzt sind sie Flüge und das ist wunderschön.
Ja, schön. Schön, dass du das so siehst und dass du dem Ganzen eben genau das Positive abgewinnst, was es ja eigentlich ist, weil du sagst es, ne? Ich weiß gar nicht, mein Mann hat neulich mir mal so eine solche Zahlen geteilt. Oh Gott, ich muss lügen, das ist jetzt schon eine Weile her. Aber irgendwie, ich glaube, dass wir bis zum 15. oder 16. Lebensjahr unserer Kinder schon irgendwie 2/3 der Zeit mit ihnen verbracht haben, die wir ein ganzes Leben mit den Kindern teilen werden oder irgendwie so. Also so total absurd, weil die halt immer größer werden und irgendwann sind sie dann gefühlt weg so, ne, und leben auch ihre Leben. Und das ist einem immer nicht bewusst. Man denkt irgendwie immer, man setzt Kinder in die Welt und die sind einfach immer, immer, immer in dem krassen Ausmaß da, wie jetzt gerade in den Anfangsjahren. Aber so ist es ja tatsächlich nicht. Und ich finde, natürlich macht das was mit einem. Also ich konnte mich total damit identifizieren, was du gerade sagtest, dieses dass du oft gefragt wirst, und wie ist es? Macht dir das Angst, Sorgen? Fühlst du dich einsam? Weil das wäre jetzt auch meine Frage gewesen tatsächlich, weil ich mache mir da sehr viele Gedanken schon jetzt drüber. Mein Sohn ist gerade noch 5.
Aber ich glaube, was ich jetzt sagen kann mit großen Kindern, ja, die Zeit wird weniger, aber die wird qualitativ, ist die da oben und auf Augenhöhe. Und das meine ich jetzt nicht in Richtung wertschätzen, sondern auch geistig auf Augenhöhe. Und das ist das Besondere. Das haben wir ja nicht, wenn wir so viel Zeit, wo die Kinder kleiner sind, so viel Zeit mit denen verbringen, hat das ja mehr so eine Fürsorgequalität. Und jetzt ist das aber so eine Erwachsenenqualität. Weißt du, wie ich meine? Und das ist manchmal, ich glaube, diese Qualität nimmt ja extrem zu. Also glaube ich, wird man sich weniger. Ich kenne die Zahlen, die dein Mann dir habe ich auch irgendwo gelesen. Aber ich würde das aus einem anderen Blick sehen, weil die es hat halt eine andere, völlig andere Qualität.
Ja, ja, schön.
Das heißt nicht, dass das vorher schlecht war, ne? Aber es sind einfach unterschiedliche Qualitäten, ja.
Ja, macht total Sinn. Du bist ja alleinerziehende Mutter gewesen von 2 Kindern, ne? Und ich finde das immer wieder, ich habe so ein paar Freundinnen, bei denen das ähnlich ist und sehe, wie sehr sie teilweise strugglen und versuchen, alles zu geben, für alle irgendwie, ne, für sich selber, für die Freunde, für die Familie, dann für die Kinder und so weiter. Und das ist ja ein Zerreißakt und eine Zerreißprobe und alles Mögliche. Wie ging es dir damit? Und vor allem, was hättest du dir in der Zeit gewünscht? Was hätte dir wirklich geholfen?
Also als erstes hätte ich mich schon mal nicht gerne entscheiden müssen zwischen Hartz IV und einem Gehalt, welches unterhalb der mir zustehenden Sozialleistungen war.
Ja.
Da musste ich mich entscheiden und ich habe mich gegen Hartz IV entschieden.
Ja.
Und das hat mich finanziell viele, viele Jahre eingeschränkt und auch schwach empfinden lassen. Ja. Und als zweites hätte ich einfach ein Netzwerk gebraucht und das hatte ich nicht, weil meine Freunde und meine Familie waren alle in anderen Lebenssituationen, nicht in meiner. Und schon funktioniert das im Freundes- und Familienkreis nicht mehr so gut, ja. Und du brauchst halt jemanden, auf die du zugreifen kannst, wenn beide Kindergartengruppen, beide Grundschulklassen von den Kindern parallel Elternabende haben, Bastelnachmittag, Weihnachtsfeiern, Lampionumzüge, ja, wissen wir ja alles, was das bedeutet. Du kannst dich halt nicht trennen und ich musste mich 3-mal trennen. Es musste jemand bei den Kindern bleiben und ich musste beide also gerade wenn es bei den Elternabenden waren, ja, und dann sollst du noch auf zwei Elternabenden sitzen und musst dich rechtfertigen, warum du dich eben fürs eine und nicht fürs andere Kind entscheidest, ja.
Wahnsinn.
Und das ist, oder einfach mal, wenn man mit einem Kind nur was machen will, ja, wenn du alleinerziehend bist und zwei Kinder hast, hast du immer zwei Kinder. Aber du brauchst für dich und für das Kind auch mal, dass du mal nur eins hast. Und es funktioniert nicht, wenn du kein Netzwerk hast, ja. Und das ist, das hätte ich mir damals sehr gewünscht. Ich habe versucht, mir das Netzwerk selber aufzubauen, indem ich eine Initiative gegründet habe. Die habe ich einer statt zwei genannt, weil alleinerziehend auch wieder so einen Negativaspekt hat. Ja, so doof sind wir eben. Deswegen einer statt zwei. Und auch das war damals eine große Resonanz. Aber ich war dann immer der Ansprechpartner und der seelische Anker, was man denn ja, und ich brauchte aber selber einen. Und deswegen musste ich das auch wieder loslassen, weil ich nicht noch zusätzlich was im Ehrenamt stemmen konnte. Und da fühle ich, habe ich mich sehr alleine gelassen gefühlt, wo ich so denke, die Alleinerziehenden oder die Mütter, es gibt ja einen Unterschied sogar zwischen alleinerziehend sein und alleinerziehend fühlen. Es gibt ja so viele Frauen, die sich alleinerziehend fühlen, habe auch erlebt, trotz Partnerschaft, trotz Ehe. Und da einfach mehr hinzuhören, das hätte ich mir von der Politik gewünscht und von den Organisationen, die sich ja schon mit diesem Thema beschäftigen, mehr die Zielgruppe ins Boot holen. Nicht irgendetwas für die Zielgruppe machen, aber die Zielgruppe derber dazu nicht nach dem Bedarf fragen. Das hat mir total gefehlt, ja.
Ja. Und wieso hast du dich damals gegen Hartz IV entschieden, wohl wissend, dass du dann weniger finanzielle Mittel haben wirst?
Also das stand für mich überhaupt nicht zur Frage. Also das war für mich, also Hartz IV war keine Option. Ja. Weder für mich noch für meine Kinder. Also das war einfach nicht das, was sich für mich richtig angefühlt hat. Aber ich habe natürlich trotzdem im Verlaufe der Jahre die Ungerechtigkeit gespürt, dass mir Gelder quasi nicht zustanden, weil ich kein Hartz-IV-Empfänger war. Dass ich zum Teil weniger Geld zur Verfügung hatte, das stand nicht zur Debatte. Und das war die Ungerechtigkeit, dass ich arbeiten gehe, hat sich richtig angefühlt, aber die unterschiedlichen der unterschiedliche Leistungsbezug, auf den man ein Anrecht hat, der war halt, in dem Moment, wo du erwerbstätig bist, stand dir das halt nicht zu. Und das finde ich große Ungerechtigkeit. Also das hält bis heute nach. Und deswegen bin ich da wahrscheinlich einfach auch so aktiv und versuche das in die Sichtbarkeit zu bringen, ja.
Ja, total richtig. Also ich meine, man muss sich das ja mal vorstellen, ne? Du bist quasi eine loyale Bürgerin dieses Staates und entscheidest dich dafür, arbeiten zu gehen, wohlwissend, dass du selber weniger verdienen wirst. Ja. Also das ist ja so absurd schon fast. Und genau auf diesem System, nenne ich es jetzt mal, beruht ja auch diese Denke wahrscheinlich, ne, dass man genau sich das erhofft, dass Menschen wie du, also ich meine, Hartz IV ist halt ja auch dazu sehr, sehr negativ konnotiert. Ich glaube, das spielt da auch eine Rolle, weil du gerade gesagt hast, für meine Kinder habe ich mir das nicht gewünscht. Und auf der anderen Seite denke ich heute so, boah, ich glaube, wenn wir die Gen Zler fragen, die würden sagen, nee, ist mir doch egal, ich nehme das, was mehr Geld bringt. Also ich gehe doch jetzt nicht arbeiten, wenn ich dann weniger Geld bekomme. Soll doch sonst jemand sagen, wie doof Hartz IV ist. Also, ne, so, weißt du, was ich meine? Also, das ist ja so, so krass und so ehrenwert von dir. Ich finde, das macht es noch unfairer.
Ja, also das Wort ehrenwert fühle ich eigentlich gar nicht, ja, weil es, wie gesagt, für mich gar keine Option war. Und aber es ist ja, das ist ja nicht etwas, was mir dann aufgefallen ist, sondern das sind ja Worte, die mein Scheidungsanwalt, meine Kinder sind in der Ehe geboren und die Ehe ist sehr, sehr zeit, da waren die Kinder noch sehr, sehr klein, geschieden worden. Und da hat das diese Worte ja auch mein Scheidungsanwalt zu mir gesagt. Sie wären dumm, wenn sie arbeiten gehen. Ihnen würden mehr Sozialgelder zur Verfügung stehen, wenn sie nicht arbeiten. Und da denke ich ja, wie krass, das ist bewusst dieses System und diese Schieflage und keiner tut was dagegen.
Ja, ich finde, es fängt schon da an, sich bewusst zu machen, dass Frauen immer noch, es hat sich nichts verändert, weniger verdienen als Männer, immer noch nicht die Aufstiegschancen haben, immer noch viel weniger im Vorstand und in Führungspositionen vertreten sind. Und wir gleichzeitig, die dann zu Hause sitzen, wenn wir Kinder bekommen, weil die Männer ja häufig mehr verdienen und damit eben die Familie stemmen. Und wenn wir uns dann aber im Laufe der Zeit trennen oder getrennt werden, dann sind wir, ich sag's jetzt genauso platt wie es ist, am Arsch. Und keinen interessiert's. Also weißt du, da gibt's kein Schlupfloch, keinen Fallschutz oder irgendetwas. Niemand hält dich. Wo ich mich schon frage, wie kann man das in irgendeiner Art und Weise positiv sehen? Also I'm trying very hard, aber wie kann ich das positiv sehen, wenn das ganze System eigentlich ja darauf ausgelegt ist, dass du komplett abhängig bist, dich abhängig lassen musst, oder am besten keine Kinder bekommst. Ja. Was wir im Übrigen ja gerade sehen.
Absolut. Und das kannst du auch nicht positiv sehen. Und es geht sogar noch eins weiter. Wir bekommen ja über Unpaid Care Work auch etliche Nachrichten von Frauen zugeschickt, ne? Und da wird mir auch immer öfter gespiegelt, was ich selbst für mich gar nicht wahrgenommen habe, aber auch mich betrifft, dass wenn die Frau den Männern, also wenn die Frau sich um die Familie kümmert und dieses typische, dem Mann den Rücken frei hält, was ja eigentlich total bekloppt ist, dann kann sie sich in dem Moment ja auch nicht um ihre berufliche Sichtbarkeit kümmern. Und wenn es dann zur Trennung kommt, sagt der Mann, na, du kannst dich um deinen eigenen Unterhalt selbst kümmern, aber wir fangen ja wieder ganz unten an. Und dieser Gap, quasi der Karriereleiter, der Stufen der Karriereleiter, das ist ja ein Gap, der ja auch viel zu wenig noch betrachtet wird. Und wo gibt's denn da einen Ausgleich? Nirgendwo gibt es einen Ausgleich dafür. Wir fangen quasi nach 10 oder 15 Jahren, je nachdem, fangen wir wieder ganz unten an. Als wenn wir 20 wären.
Ja, absolut richtig, absolut richtig. Und du hast es gerade erwähnt, ne? Also du hast gerade Unpaid Care Work erwähnt, was ich super finde. Du hast Unpaid Care Work initiiert. Und ich habe mich gefragt, wie erklärst du dir, dass unbezahlte Sorgearbeit trotz ihrer fundamentalen Bedeutung, die wir gerade so schön herausgearbeitet haben, für unsere Gesellschaft wohlbemerkt und damit auch für die Menschen, die nicht Eltern werden oder noch keine Kinder haben, weil das ja auch immer so ein bisschen missverstanden wird, weiterhin kaum ernsthaft politisch adressiert wird. Wie erklärst du dir das?
Wir haben es ja vorhin schon mit den unterschiedlichen Blickwinkeln gesagt. Und ich glaube, das hat eben ganz viel mit unseren unterschiedlichen Perspektiven, mit unseren Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben. Sind wir privilegiert? Sind wir nicht privilegiert? Sind wir männlich oder weiblich? Ja. Und gerade damit hat das, denke ich, viel zu tun. Und gerade jetzt, wo in der Politik wieder weniger Frauen sind, fehlt eben dieser weibliche Blickwinkel. Ja, Frauen machen andere Erfahrungen als Männer, sie haben andere Prägungen, sie tragen anders Verantwortung als Männer. Wie du sagst, ne, sie befinden sich in Abhängigkeiten, sie haben andere Bedarfe, sie nehmen ihr Umfeld anders wahr. Und das sind ja die Gründe, warum es eben so wichtig ist, dass beide Geschlechter in der Politik gleich verteilt sein müssen. Und Politiker machen überwiegend Politik für Männer. Da dürfen wir uns ja nichts vormachen, ja. Und das ist, glaube ich, ein großer Grund, warum unbezahlte Sorgearbeit nicht genug Gehör findet in der Politik. Und jetzt kommen ja immer mehr Organisationen, ich feiere jede Organisation, die hochkommt zu dem Thema, ja. Und immer mehr Zahlen werden veröffentlicht über unbezahlte Sorgearbeit. Und ich finde, diese Zahlen haben so ein immenses Gewicht, dass ich zumindest glauben möchte, dass das nun endlich dazu anregt, den männlich geprägten Blickwinkel zu verändern. Ja,
ja. Ja.
Wie befürchte ich, dass der Kampf, trotz dessen, dass es eigentlich auf der Hand liegt, was unbezahlte Sorgearbeit für eine Bedeutung hat, dass wir diesen Kampf irgendwie doch noch weiterführen müssen. Ja,
ja, definitiv.
Dieses Fass wird halt auch keiner öffnen in der Politik. Nee. Weil ich meine, was wäre denn, wenn in der Politik gesagt würde, die Bedeutung der unbezahlten Arbeit ist so, wie ihr sagt. Ja, was passiert denn dann? Wie wollen die Männer in der Politik das lösen ohne den Blickwinkel der Frauen? Funktioniert ja.
Ja, ganz grundsätzlich, ne? Es fehlen ja nicht nur die Blickwinkel der weiblichen PolitikerInnen, ich finde, es fehlen auch einfach die Blickwinkel der Mitte der Gesellschaft. Also ich finde, dass Politik viel zu oberflächlich behandelt wird, wie schon von mir gesagt. Das sind ja häufig sehr, sehr, sehr privilegierte Menschen, viele von denen, die auch schon aus sehr, sehr privilegierten Verhältnissen kommen. Nicht alle natürlich, aber auch die werden irgendwann sehr privilegiert und auch dann verschiebt sich ja ganz oft so eine Balance. Und was immer wieder fehlt und Und da versuche ich ja auch immer wieder zu inspirieren, was ich auch in meiner Masterclass mache, ne? Dieser Perspektivwechsel. Du selber kannst nicht sehen, was du selber nicht erlebt hast. Das erwartet auch niemand von dir. Aber was man schon erwarten kann, ist, finde ich, dass Menschen sich offener zeigen und interessierter sind, neugieriger sind, Fragen stellen, wirklich aufrichtig mal zuhören. Und ja, was mir auch nicht richtig in den Kopf geht, muss ich dir ehrlich sagen, weil ja, ich ticke da anders. Ich bin gespannt, wie du das gleich von deiner Seite mal thematisieren magst. Aber ich behandle ja auch viele Themen, die mich nicht akut immer sofort betreffen, weil ich auch sagen würde, dass ich durchschnittlich privilegiert bin. Ich bin eine weiße Frau, ich bin nicht alleinerziehend und so weiter. Und trotzdem behandle ich Themen von Alleinerziehenden, keine mögliche Vereinbarkeit, Gleichstellung, Chancengerechtigkeit. Der Fakt, dass wir alle Diversitätsdimensionen intersektional betrachten müssen, ne? Also auch Menschen mit einer anderen Hautfarbe berücksichtigen, gerade die Menschen mit einer Behinderung, Alter, Geschlecht und so weiter, die mich eben nicht unmittelbar betrachten. Und trotzdem, deswegen, ich kann das nicht verstehen, dass PolitikerInnen da oben sitzen und sich nur irgendwie über Themen austauschen, die sie selber betreffen, aber überhaupt gar nicht über den Tellerrand blicken und sich wirklich mal mit den Themen auseinandersetzen, die den Großteil dieser Gesellschaft hier betrifft. Weil die hängen ja am Ende alle miteinander zusammen, diese Themen. Und dann betreffen sie uns alle wieder.
Aber ich glaube, da ist halt auch, wie sehr ist mir der Mensch wichtig? Das ist
ja guter Punkt. Ja.
Total umtreibt, dass wir einfach wieder ehrliches Interesse an den Menschen haben, denn automatisch ist dann ja auch dieses ehrliche Zuhören, ja. Nicht, letztens hatte ich so einen tollen Impuls gehört, zuhören, ohne das Gefühl haben, antworten zu wollen. Das hat eine ganz andere Qualität, finde ich, damit wir nicht in die Rechtfertigung, in die Belehrung, wie auch immer, ist es ja oft, ne? Ja, und absolut. Und ich finde halt, Machtstrukturen wollen sicherlich auch ganz gerne festgehalten werden, weil da, wo Ungleichgewicht auf der einen Seite ist, ist ja automatisch auch auf der anderen Seite auch ein Ungleichgewicht. Und dann ist die Frage, wollen Menschen an diesem Ungleichgewicht festhalten? Oder gibt es auch Menschen, und in meiner Bubble gibt es die Menschen, Männer beispielsweise, die auch auf dieser anderen Seite Unrecht empfinden, wenn sie sich eben um ihre Familie kümmern wollen und wegkommen von ihrer Prägung und Rolle, die ihnen zugewiesen wurde.
Ne? Total, total. In Debatten zur Vereinbarkeit geht es ja sehr häufig um den Satz, man muss sich eben nur gut organisieren können. Finde ich auch immer ganz ulkig. Habe ich auch schon noch und nöcher gehört. Wo endet denn hier aus deiner Sicht die Eigenverantwortung und wo beginnt die Pflicht von Institutionen und also Politik beispielsweise auch strukturell für Gerechtigkeit zu sorgen? Wir haben es schon mal so ein bisschen angerissen, aber magst du hier vielleicht nochmal in die Tiefe gehen?
Naja, also dieser Satz bedeutet ja eigentlich am Ende nichts anderes. Es ist richtig, dass du so viel zu tun hast. Organisier dich einfach besser und dann schaffst du deine Arbeit auch.
Ne? Genau.
Und das ist ja eben völlig falsch, weil natürlich kannst du dich immer noch besser organisieren und noch mehr schaffen, aber die Frage ist, wie viele Aufgaben sind richtig für einen einzelnen Menschen? Mhm. Und ich kenne keine verantwortungsbewusste Mutter, die sich nicht mehr als genug organisieren würde. Eigenverantwortung, endet meiner Meinung nach da, wo eben Aufgaben nicht mehr zu bewältigen sind für einen einzelnen Menschen.
Ja.
Ja. Und hier sind, denke ich, in erster Linie auch die Männer gefragt und in ihrer Pflicht, ihren Part der gesellschaftlichen Aufgabe mitzutragen. Aber auch wir Frauen sind in der Verantwortung, dies einzufordern. Nicht als Bitte um Hilfe formuliert, sondern wirklich als Auftrag an die Männer, ihre Verantwortung zu tragen.
Hundertprozentig. Ja. Also dieser Satz Augen auf bei der Partnerwahl ist so wahr. Gleichzeitig ist er so blöde, weil ich finde, kein Mensch, also wenn du dich vor 10 Jahren getroffen hast, hast du, oder hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht daran gedacht, oh, ist das der Mann, mit dem ich mal Kinder kriege? Und wenn ja, kann der das und XYZ? Also über sowas denkt man ja ganz oft gar nicht nach. Aber es stimmt, ne? Man sollte schon einen Partner finden, der irgendwie auf Augenhöhe, und ich glaube, das ist, auf was man achten kann. Ist die Person mit dir auf Augenhöhe? Sieht er dich als Teampartner in oder bist du einfach nur die Freundin oder ne, so. Also ich glaube, da gibt es so ganz viele Indizien, auf die man achten kann und auch achten sollte und die dabei helfen, dann eben wirklich den Partner zu finden, der einen da auf Augenhöhe unterstützt und 100% mit dafür sorgt, dass man irgendwie eine gleichberechtigte Partnerschaft leben kann. Ja, gleichzeitig aber genau, nicht immer so einfach natürlich.
Total nicht einfach. Also in meiner Bubble gibt es recht viele Männer, wo ich sage, wow, ihr macht das top, ja, aber wenn man den Blick nach draußen außerhalb der eigenen Bubble, dann sind das eben verhältnismäßig wenig noch, denke ich.
Ja, total, total. Wenn du in einem beruflichen Umfeld auftrittst, ne, und Menschen um dich herum eben wissen, dass du auch alleinerziehende Mutter bist, hast du da manchmal das Gefühl oder hattest du in der Vergangenheit vielleicht auch manchmal das Gefühl, nicht dazu zu gehören?
Also jetzt, wo meine Kinder groß sind, habe ich das Gefühl nicht mehr, ne, wie du sagst. Aber wo die klein waren, ja, dann war das regelmäßig, wenn Meetings angesetzt wurden nach 15 Uhr oder sogar nach 16 Uhr oder wenn, ich komme ja nur aus der Forschung, wenn Vorträge angesetzt wurden, später von der Uhrzeit her, so dass ich daran nicht teilhaben konnte, dann hat sich das, ja, es ist immer so ein Gefühl von ungerecht empfinden, ja. Festlichkeiten, Weihnachtsfeiern, Sommerfeste, so dieses Typische, auch das ist meistens in den Abendstunden gewesen. Mhm. Das hat für mich einen riesen Spagat bedeutet, weil einerseits möchte ich das natürlich oder wollte ich das in im beruflichen Umfeld auch in dieser lockeren Atmosphäre dann mal da sein und für mich hat das aber immer bedeutet, was mache ich mit meinen Kindern, ja? Und du bist ja auch dann ständig in Alarmbereitschaft. Das Handy ist ständig auf dem Tisch und auf an, weil es sein kann, dass irgendwie dann doch der Babysitter oder irgendjemand anruft. Und das, ja, wie ich das empfunden habe, es ist ungerecht empfinden. Und es fühlt sich natürlich an, dass du dich in einer schwachen Position fühlst, ja? Mm. Und das ist, da wollen wir ja eigentlich weg, weil wir sind ja eigentlich überhaupt nicht schwach, sondern das Gegenteil. Aber diese Position, wenn dir Teilhabe genommen wird, bist du halt in einer schwachen Position.
Ja, genau so ist es. Du hast einfach nicht die gleichen Chancen. Das ist so. Und da kannst du so hart und so, also du kannst so klug sein und so hart arbeiten, wie du möchtest. Du wirst niemals dahin kommen, wo andere ganz einfach hinkommen.
Ja.
Ja. Stell dir mal vor, deine Söhne werden in 10 Jahren selbst Väter sein. Vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Man weiß es ja nie. Was müsste sich gesellschaftlich bis dahin verändern, damit Vereinbarkeit keine persönliche Überlebensleistung mehr ist, sondern gelebter Standard für alle?
Also in meiner Wunschvision hat Care-Verantwortung bis dahin kein Geschlecht mehr. Also wird nicht mehr weiblich wahrgenommen, sondern wird ganz gesellschaftlich getragen von Männern und Vätern, genauso wie von Müttern und Frauen. Und in meiner Vorstellung ist es eigentlich auch ganz einfach, wenn wir das erstmal geschafft haben, dass Männer mit ihrer Care-Arbeit sichtbar werden, weil viele sagen ja immer, ja, Frauen sind unsichtbar, wo ich so denke, nein, stimmt eigentlich nicht, weil jeder, wirklich jeder weiß, dass wir privat leisten in unserer Fürsorge- und Pflegeverantwortung, ja, aber Männer sind halt nicht sichtbar und deswegen wird es einfach weiblich wahrgenommen. Mhm. Und sind ja 50% Männer und 50% Frauen circa in unserer Bevölkerung. Und wenn die Männer ihren Part mit übernehmen und mittragen, dann ist das für mich automatisch in der Wirtschaft und in der Politik mit in der Wahrnehmung, weil wir bestehen nun mal einfach nur aus Männern oder Frauen, um jetzt mal ganz plakativ und oberflächlich zu bleiben. Und das ist so meine Vision, dass ich sage, okay, wenn wir schaffen, dass die Männer sichtbar sind und dass das als ganz gesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen wird, Care-Arbeit, dann ist das automatisch auch Teil von Wirtschaft. Das wird als Leistung anerkannt auf wirtschaftlicher Ebene. Kompetenzen aus Elternschaft und Pflegschaft werden wirtschaftlich als relevant wahrgenommen. Und in der Politik auch da, Männlein und Weiblein, na klar ist das dann im Fokus, dass Care-Arbeit systemisch zur Verfügung, also möglich gemacht werden muss. Ja, das ist so meine Vision. Und es beginnt eigentlich mit ganz simplen Sichtbarkeit der Männer.
Definitiv, definitiv. Super auf den Punkt gebracht. Franziska, wir sind jetzt fast am Ende. Ich fand das Gespräch bis hierhin schon super aufschlussreich und habe mich sehr, sehr gefreut, dass du deine ganzen Erfahrungen, auch ja Impulse, deine Arbeit, deine Gedanken mit uns teilst. Ich würde dir zum Abschluss gerne noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, was hält dich nachts wach, wenn du an die Zukunft denkst?
Momentan tatsächlich an Paid Care Work, weil ich vorhabe, ein gemeinnütziges Unternehmen daraus zu gründen und wirklich dieser Vision folge. Also den Menschen noch mehr Werkzeuge an die Hand geben zu können, damit sie aus eigener Kraft selbstwirksam werden können. Und das treibt mich wahnsinnig an. Und da stehe ich auch durchaus mal nachts auf und schreibe mir meine Gedanken auf, damit die nicht morgens weg sind. Und aber das Ganze positiv belastet, weil es einfach sich richtig anfühlt. Und mich das einfach mega antreibt, ja.
Mega cool. Bitte mach es. Wir brauchen Menschen wie dich viel, viel mehr. Sei laut, geh raus, tu es. Verdien vor allem auch Geld damit. Wirklich, ich wünsche es dir von Herzen. Ich glaube, das muss, also ich finde es ja auch faszinierend, das wollte ich eigentlich zu Beginn schon sagen, dass Menschen wie du, die so viel erlebt haben und sich trotzdem immer weiter durchgekämpft haben, dann auch noch die sind, die solche Initiativen gründen und das auch noch ehrenamtlich machen. Ne? Andere verdienen mit sowas schon viel Geld. Also du hast es verdient. Verdien damit Geld, geh raus, mach es, weil wir brauchen es dringend. Und ich glaube, es wird in den nächsten Jahren noch viel, viel nötiger sein.
Von Herzen danke. Ja.
Dankeschön. Danke, dass du da warst.
Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.